Was meint ihr? Ist der Himmel schon voll oder geht noch was? Geht noch was, sehr schön. Ist eine recht provokante Frage, finde ich. Ich glaube, weil es die Herzenshaltung von vielen Christen in der heutigen Zeit einfach ein bisschen widerspiegelt. Und wenn ich ehrlich bin, diese Frage widerspiegelt auch sehr oft, zu oft, meine eigene Herzenshaltung. Ich möchte ein bisschen später auf diese Frage zurückkommen. Ihr könnt es einfach mal so im Hinterkopf behalten. Was vorerst einfach mal gilt, ist, dass wir Menschen sind, zumindest die allermeisten Menschen hier. Es ist eine Kirche, es ist eine Gemeinde. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr hierher kommt, die meisten von euch Christen sein werden. Wir sind Menschen, die dieses Evangelium von Jesus gehört haben, verstanden haben und in unseren Herzen aufgenommen haben. Ja, wir wissen, dass wir Sünder waren und dass wir eigentlich Gottes Gesetze und Gebote gebrochen haben und dass da steht, die Strafe der Sünde ist der Tod. Aber wir wissen von dieser Liebe Gottes, dass er in diese Welt hineinkam durch Jesus und er am Kreuz für uns starb. Damit wir diese Strafe nicht selber zahlen müssen, sondern alles, was Gott von uns fordert, ist, hey, jeder, der an diesen Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt das ewige Leben. Und weil wir dieses Rettungsangebot angenommen haben, heißt es für uns jetzt, ey, wir haben Vergebung, wir haben Versöhnung mit Gott, wir dürfen in einer Beziehung mit Jesus leben, aber es gibt die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und ich trage diese Hoffnung in meinem Herzen und ich hoffe, du auch. Aber die große Frage ist, was ist mit den Menschen, die das noch nicht haben? Die diese Hoffnung auf die Ewigkeit noch nicht in ihr Herzen tragen, die noch nicht Versöhnung und Vergebung mit Gott erlebt haben durch Jesus. Was ist mit ihnen? Tatsache ist, Gott liebt auch diese Menschen. Hey, Gott liebt sie so unbeschreiblich, deswegen ist Jesus gekommen, um Sünder zu retten, um sie aus ihrer Sünde zu holen, um ihnen ein neues Leben zu schenken. Wisst ihr, das Coole, was ich bei Gott finde, ist, er hat irgendwie immer eine Lösung, oder? Und Gottes Lösung, um diese Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen, das bist du. Und das bin ich. Seid ihr als Gemeinde hier in Landau, das sind wir als Christen in Deutschland und überall auf der Welt, wir sind Gottes Lösung für diese verlorene Welt. Aber viele Christen wissen es leider nicht. Und was ich traurig finde, ist, dass viele Christen es zwar wissen, aber vielleicht ganz bewusst auf die Seite schieben. Weil schlussendlich, komm schon, unser Beruf, unser Haus, unser Urlaub, das ist doch so viel wichtiger als diese Menschen, oder? Und genau das ist die Frage. Ist der Himmel schon voll oder können wir noch ein paar andere Menschen dazu einladen? In Römer 10, die Verse 13 bis 15. Da steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun aber ist es doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Und die Botschaft kann man nur verkündigt werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genauso ist es ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Ich liebe den Paulus, weil er einfach so ein logischer, strukturierter Mensch ist. Damit kann ich irgendwie arbeiten. Und hier, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, was er damit sagen will. Ey, jeder, der zu Jesus kommt, jeder, der diesen Namen des Herrn anruft, ey, der wird gerettet werden. Aber warte mal, wie können sie ihn denn anrufen, wenn sie doch gar nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie noch gar nicht wissen, dass es ihn gibt? Und wie können sie von ihm gehört haben, wenn ihnen niemand davon erzählt hat? Aber dann sagt Paulus was Komisches. Er sagt, wie können sie verkündigen, ohne dass sie einen Auftrag dazu bekommen haben? Wisst ihr, Paulus stellt uns so ein bisschen die Rolle des Postboten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, DHL-Autos, die kommen und bringen immer ein schönes Paket zu eurem Haus. Habt ihr das je schon mal erlebt, dass ein DHL-Bote kommt, klingelt an die Tür, du machst auf und er steht einfach nur da. Und guckst ihn an und sagst, ist alles okay, brauchen Sie die Toilette oder alles gut? Und dann sagt er, nö, ich wollte eigentlich nur klingeln. Habt ihr schon mal erlebt? Also ich zumindest nicht. Ich glaube, ich werde es niemals erleben, weil ein DHL-Bote macht es nicht. Der hat ein Paket mit deinem Namen, mit deiner Adresse drauf. Er kommt, klingelt. Du kannst gar nicht fragen, was er will. Er schmeißt dir dieses Paket entgegen. Ey, schnell unterschreibe, ich muss zum nächsten gehen. Ich habe noch einen anderen Auftrag. Und das ist die Rolle, in der Paulus uns eigentlich hier versetzt. Hey, wir haben ein Päckchen, sage ich mal, abzuliefern. Ist im DHL-Auto schon drin, Adresse ist drauf, geht zu allen Menschen, die von diesem Jesus noch nicht gehört haben, die Jesus noch nicht in ihrem Leben haben und erzählt ihnen davon. erzählt ihnen von diesem Jesus, der sie retten möchte. Das Auto ist voll, Schlüssel steckt, wir brauchen eigentlich nur einsteigen und losfahren, um diese Pakete zu liefern. Wir haben also diesen Auftrag schon bekommen. Und um diesen Auftrag soll es auch heute gehen. Matthäus 28, 18 bis 20. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Es gibt zu diesem Text hier so drei Teile und drei Abschnitte, mit denen ich heute Morgen so ein bisschen durchgehen möchte mit euch. Der erste Abschnitt ist Vers 18 bis zu Erde. Der zweite Teil ist so dieser Auftrag, den Jesus gab. Das ist das, was unterstrichen ist hier. Und der dritte Teil ist ganz unten, seid gewiss, ich bin bei euch. Ich möchte heute einfach mit diesem Auftrag beginnen, den Jesus uns gegeben hat. Und ich habe mal gegoogelt, es gibt auf dieser Welt 7,391 Milliarden Menschen. Und von diesen vielen Milliarden gibt es 2,4 irgendwas Milliarden Christen. Würde ca. 29% ausmachen. Okay? Zahl finde ich ein bisschen unrealistisch, weil da werden lauter Menschen mit eingerechnet, die keine Christen sind. Wieso weiß ich das? Zum Beispiel bei der Bundeswehr hatte ich einen Kumpel, der hat seine Lohnsteuerbescheinigung bekommen und er guckt mich ganz verwirrt an und sagt, hey Johnny, ich zahle Kirchensteuer, ich bin aber kein Christ. Ja, okay, also so Leute werden damit eingerechnet in der Statistik. Und ich mache es einfach mal so, ich halbiere einfach mal die Zahl. Sagen wir einfach, 15% von der Weltbevölkerung sind Christen. Und Jesus spricht jetzt zu diesen 15%, hey, geht in alle Welt, macht sie Jünger, tauft sie und lehrt sie. Da würden wir vielleicht sagen, okay, wir sind schon krass in der Unterzahl, 15%, naja, nicht so gut. Aber wenn wir es mal so angucken, du brauchst 15 Christen, um 85 andere zu erreichen. Noch ein bisschen weiter gedacht, du brauchst einen einzigen Christen, um 8 andere Menschen zu erreichen. Und Jesus, wir haben deinen Auftrag erledigt. Hey, das ist easy. Ich meine, komm schon, 8 Menschen, das würden wir, glaube ich, alle hinkriegen, oder? 8 Menschen, das ist schon wenig. Aber lass uns einfach die Situation anschauen, in der Jesus eigentlich hier spricht. Wir sehen in Vers 16 hier, in Matthäus 28, Jesus sprach zu seinen 11 Jüngern. Was noch dazu kommt, Vers 17, manche von ihnen hatten Zweifel. Okay, die Hälfte davon hat Zweifel. Was noch ein wichtiger Detail ist, sie sind nur noch 11. Okay, einer von ihnen hat Jesus verraten, Judas, hat sich danach erhängt. Also wenn du die Welt retten willst, dann suchst du garantiert nicht diese Gruppe aus. Es sind nur noch 11 verzweifelnde, planlose Leute. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, hey, geht raus in diese Welt und verändert sie. Und dann gehen wir wieder zurück auf heute. Hey, 8:1. Komm schon. Das ist doch total machbar, oder? Aber ich glaube, wenn wir uns ganz genau anschauen, was Jesus von uns eigentlich fordert, stehen wir vielleicht genauso da wie diese Jünger und denken, hey Jesus, was willst du eigentlich von mir? Menschlich gesehen ist das einfach, was du von uns verlangst, total unmöglich. Lass uns einfach zusammen ein bisschen anschauen, was Jesus von uns hier wirklich fordert. Das erste Wort, vielleicht sieht ihr das nicht so wegen dem Licht, aber das erste Wort, was in der Befehlsform steht, ist geht. Also der erste Teil von dem Auftrag, was Jesus uns hier gibt, ist geht. Man kann es auch anders ausdrücken, verlasst. Verlasst eure Familie, Zuhause, Wohnung, Job, Beruf, was auch immer. Die Dinge, die ihr euch aufgebaut habt und worin ihr euch wohlfühlt und geht raus in diese Welt. Hey, das Ding ist, dieses geht gilt ja nicht nur für Missionare, die irgendwo im Busch in Afrika oder sonst wo sind. Also ich meine, Gott fordert es tatsächlich von manchen Menschen wörtlich, ihre Familie und Wohnung und Beruf zu verlassen und in irgendein Land zu gehen, wo es wirklich gefährlich ist und wo sie manchmal tatsächlich sterben. Aber dieses geht, das gilt ja nicht nur für sie, sondern es gilt ganz konkret für uns Christen, die vielleicht nicht wörtlich unsere Familie verlassen, unseren Job verlassen, unser Zuhause. Aber dieses geht, das gilt für uns als Christen hier in Deutschland. Das gilt für euch hier als Gemeinde in Landau. Das Ding ist, viele Gemeinden. Ich denke, dass es nicht so hier ist, weil ich schon euer Herzschlag ein bisschen mitbekommen habe gestern, wo wir auf die Straße waren. Ihr wollt rausgehen. Aber vielen Gemeinden in Deutschland, die nehmen dieses Geht nicht mehr ernst. Ich habe schon gehört, hey, Jesus wird zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen hier reinbringen und dann erzähle ich sie von Jesus. Hey, komm schon. Und dann, wenn sie gut sind, beten sie noch dafür, okay? Hey, Jesus, schick du die Menschen rein, dann werde ich sie evangelisieren und so. Dann geht's ab. Wisst ihr was? Ich glaube genauso, dass Gott die richtigen Menschen, ohne dass ich was dafür tun muss, dass er sie hier reinführen kann und dass er sie berührt. Und ich bete genauso für meine Freunde und Familie, die Gott noch nicht kennen, dass sie hier reinkommen. Ich will ja Missionar werden und ich bete jetzt schon für mein zukünftiges Missionsland, dass sich dort Menschen bekehren, obwohl ich noch gar nicht dort war, zum Evangelisieren. Dafür bete ich, weil ich glaube, dass Gott es tut und dass es Gottes Herzensschlag ist. Aber wir müssen uns bewusst sein, hey, Jesus sagt hier, geht. Geht raus in die Welt und holt die Menschen rein. Und das ist die Bewegung, die wir uns auch aneignen müssen. Aber wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist außerhalb von meiner Komfortzone. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch, vielleicht kommt es nicht so rüber, aber hey, das ist außerhalb von meiner Komfortzone. Ich mag nicht da rausgehen und irgendwelche Leute ansprechen über ein Thema, worüber sie gar nicht hören wollen. Und sogar, wenn wir Deutschland angucken, geht raus in eine tolerante Gesellschaft, wo Toleranz riesengroß geschrieben ist, aber wenn du dann anfängst mit Jesus, dann ist einfach mal Toleranz nicht mehr so groß geschrieben. Da wirst du vielleicht gehasst, da wirst du vielleicht ausgelacht, da wirst du vielleicht abgelehnt und ausgegrenzt und in Teilen von dieser Welt wirst du verfolgt und wirst du getötet, weil du Jesus nachfolgst. Und dann sagt Jesus, hey, geht raus in genau diese Welt, wo du gehasst werden kannst, weil du mir nachfolgst. Hey, das ist schon eine krasse Last, was Jesus schon uns auflegt mit dem ersten Wort. Aber ich kann euch leider noch nicht ermutigen, es wird nur noch schlimmer. Denn Jesus sagt hier nicht nur geht, sondern er sagt, geht und macht sie zu meinen Jünger. Ein Jünger ist ja nichts anderes als ein Lernender oder ein Schüler. In der damaligen Zeit gab es so Rabbis und die hatten so ihre Nachfolgerschaft. Und Jesus war ein von diesen Rabbis. Und die Nachfolger sind diesem Rabbi hinterhergelaufen, überall wo er hingegangen ist, haben sich seinen Lebensstil angepasst, haben so Dinge getan, wie er sie getan hat, hat von diesem Jesus gelernt, ihm in allen Bereichen ihres Lebens so nachgefolgt. Und das ist genau das, was Jesus will. Hey, dass Menschen ihr ganzes Leben ganz neu ausrichten, eine 180-Grad-Wendung machen und ihm nachfolgen. Hey, wisst ihr, ich finde das in so einem krassen Widerspruch, was in mehr und mehr Kirchen heutzutage gelehrt wird. Dass Allah, Buddha, Krishna und Jesus, hey, alle Wege führen irgendwie in den Himmel, oder? Und dann hast du manche, die sogar sagen, hey, du kannst sogar in deiner Sünde bleiben. Du darfst mit Frauen, so viele du willst, schlafen. Du kannst hier lügen und stehlen und klauen, tun, was du willst. Ey, Jesus, nimm's dir gar nicht übel. Du kommst so oder so in den Himmel. Weißt du, was Jesus hier sagt, ist, hey, nein, das stimmt nicht. Sie sollen eine 180-Grad-Wendung machen und sie sollen kommen und meine Nachfolger werden. Und wir sollen nicht nur einfach ein Gebet mit ihnen sprechen und eine Karte unterschreiben lassen, dass sie Christ jetzt sind. Sondern Jesus sagt, wir sollen sie zu Nachfolger machen. Wir sollen sie beibringen, Jesus nachzufolgen. Und die Frage ist, hey, wie sollen wir das schaffen, wenn wir das noch nicht mal zu 100% hinbekommen? Jesus sagt uns, wir sollen Menschen beibringen, Jesus in allen Bereichen ihres Lebens nachzufolgen. Hey, ich bekomme das noch nicht mal ganz auf die Reihe. Jesus, wie soll denn das bitte gehen? Und die nächsten zwei Dinge, die wir hier sehen, sind ganz einfach so die Schritte der Jüngerschaft, sage ich mal. Das Erste, was Jesus sagt, ist, tauft sie. Und das ist eins der ersten Dinge, die Jesus von einem Menschen fordert, der sich entscheidet, ihm auch nachzufolgen. Apostelgeschichte 2, die Verse 37, 38. Gerade davor hat Petrus so seine Predigt gehalten und hier in diesen Versen sehen wir, wie die Zuschauer oder Zuhörer so reagieren auf diese Predigt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Der erste Schritt, wie gesagt, umkehren, 180-Grad-Wendung und dann eins der ersten Schritte ist, sich taufen zu lassen. Wisst ihr, ich glaube, dass es eins der ersten Schritte ist, einfach wegen dem, was es symbolisiert. Okay, wir sind eine Pfingstgemeinde und das heißt, wir glauben nicht, dass die Taufe heilsnotwendig ist. Also heilsnotwendig ist etwas, was du tun musst, um gerettet zu werden. Wir glauben, alles, was ein Mensch tun muss, ist an Jesus zu glauben. Aber das heißt nicht, dass wir einfach sagen müssen, gut, ich brauche die Taufe ja nicht, von daher mache ich es nicht. Nein, sondern Jesus sagt hier oder befiehlt es, hey, tauft sie. Und wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen und er sagt, lass dich taufen, hey, ich glaube, das ist ein guter Gehorsamsschritt, das einfach zu tun. Aber ich glaube wirklich, dass es eins der ersten Sachen ist, wegen der Symbolik dahinter. Römer 6 sehen wir, dass wir in den Tod Jesu Christi getauft sind. Das heißt, genauso wie Jesus am Kreuz gestorben ist und ins Grab gelegt worden ist, genauso gehen wir unter das Wasser und begraben sozusagen unser altes Leben. Das ist die 180-Grad-Wendung, okay? Wir lassen unser sündhaftes Verhalten unter Wasser. Zum Glück müssen wir nicht 3 Tage unter Wasser bleiben, so wie Jesus im Grab. Aber wir kommen dann auf und so wie Jesus aus dem Grab auferstanden ist, so kommen wir raus als ein neuer Mensch, der eine neue Ausrichtung im Leben hat, der jetzt Jesus nachfolgt, der Vergebung hat von seinen Sünden und der diese Hoffnung auf die Ewigkeit hat. Genau das symbolisiert die Taufe. Und ich glaube, wenn sich jemand entscheidet, sich taufen zu lassen, ey, das schreit überall raus, hey, ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Und Jesus sagt, wir sollen das in die Menschen bewirken. Wir sollen die Menschen zu diesem Punkt bringen, wo sie verstehen, was es bedeutet, sich umzukehren und was es heißt, sich taufen zu lassen. Nicht nur, dass sie es verstehen, sondern dass sie es mit dem ganzen Herzen sagen können, ja, ich will das tun, weil ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Und das Letzte, was hier steht, ist, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Okay, das heißt nicht, dass wir die Menschen irgendwie einfach erklären sollen, was Jesus irgendwann mal gesagt hat. Sondern es heißt, lehrt sie, Dinge umzusetzen, lehrt sie zu befolgen. Und das ist ein krasser Schritt, finde ich. Weil ich meine, klar, Menschen sind belehrbar und wir sehen überall in der Geschäftswelt, in der Berufswelt, Menschen lernen Dinge in der Theorie, oder? Ich meine, so eine Schreinerausbildung, du lernst, welches Holz du für einen Schrank benutzen kannst und was nicht. Du lernst, dir eine Schutzbrille aufzuziehen, wenn du sägst und so weiter, wie das Gerät angeht und so weiter. Und sie lernen es ja nicht nur in der Theorie, sondern sie setzen es ja auch wirklich um. Aber wir wissen ganz genau, dass Dinge, die Jesus von uns fordert, nicht leicht sind umzusetzen. Ein parades Beispiel ist genau dieser Missionsbefehl. Hey, wir wissen ganz genau, wie schwer das ist, diesen Befehl tatsächlich auch umzusetzen. Und Jesus sagt, hey, selbst wenn du es noch nicht ganz hinbekommen hast, bring Menschen bei, die noch nicht so weit sind im Glauben wie du, genau die Dinge zu tun, die du noch nicht geschafft hast. Okay? Das ist schon hart. Das ist schon eine harte Last, was Jesus uns da aufbürdet. Wie soll das denn gehen? So, ich hoffe, ich habe euch jetzt richtig Mut gemacht. Ihr habt jetzt richtig Bock, da rauszugehen und diesen Missionsbefehl durchzuführen, oder? Weil wir jetzt alle gecheckt haben, hey, ist eigentlich unmöglich, wir schaffen es eh nicht. Jetzt können wir richtig voller Stärke und Kraft da rausgehen. Wenn wir es dabei lassen würden, würde ich sagen, hey Freunde, lass uns nach Hause gehen. Es lohnt sich eh nicht. Aber das Schöne ist, wir haben noch 2 Aussagen, die Gott uns gegeben hat, die uns helfen sollen, diesen Auftrag tatsächlich durchzuführen. Der Befehl menschlich gesehen ist tatsächlich unmöglich. Aber dann kommt die erste Aussage hier. Matthäus 28, 18. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und danach sagt Jesus, darum geht. Aus diesem Grund, dass ich Jesus alle Macht über Himmel und Erde habe, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Wisst ihr, ich glaube erstens, dass es ein guter Grund, gehorsam zu sein ist. Einfach weil Jesus, wenn er alle Macht hat über Himmel und Erde, hat er doch erst recht Autorität über die Menschen, die sich freiwillig entschieden haben, ihm nachzufolgen, oder? Aber ich glaube viel, viel mehr, dass diese Aussage von Jesus uns wirklich eine Ermutigung sein soll. Hey, wenn Jesus alle Macht hat über Himmel und Erde, heißt es, egal welche Situation wir begegnen, egal wie überfordert wir sind mit diesem Auftrag, egal wie niedergeschlagen sind und depressiv wir sind, weil wir nicht nach vorne kommen, ey, Jesus hat die Kontrolle über diese Situation. Und wisst ihr, ein weiterer Punkt ist ganz einfach der, dass weil Jesus diese Macht hat über Himmel und Erde, haben wir jetzt auch, weil er uns gesandt hat, die Berechtigung, Veränderungen zu bewirken in dieser Welt, um diesen Befehl tatsächlich auszuführen. Ich erkläre es mal so. Wer hier kennt Steinenbronn? Okay, ist ein Dorf in Deutschland. Irgendjemand? Steinenbronn? Einer? Okay, eine Person, ich habe Glück. Kennt doch jemand Steinenbronn? Da wohne ich. Das ist die schönste Stadt Deutschlands, glaube ich. Aber okay, also es sind 3000 Leute in diesem Dorf, kennt kein Mensch außer einer. Und stellt euch mal vor, der Bürgermeister von Steinenbrunn würde seinen Repräsentanten nach zur USA schicken, zu Donald Trump. Und natürlich würden die Wachen ihn nicht reinlassen, aber er schmuggelt sich irgendwie durch. Und dann steht er plötzlich vor dem Präsidenten von den Vereinigten Staaten. Guckt ihn in die Augen und sagt, Präsident Trump, ich komme im Auftrag von dem Bürgermeister von Steinbrunn. Und ich soll ihn ausrichten, sie sollen alle Pläne, die sie haben, eine Mauer nach Mexiko zu bauen, aufgeben. Und das verlangt der Bürgermeister von Steinbrunn mit der ihm gegebenen Macht und Autorität. Ihr wisst ihr, ich liebe Comedy und ich würde die Situation wirklich gerne sehen. Ich glaube, Trump würde sich so kaputt lachen über diese Situation, er würde es überhaupt nicht ernst nehmen können. Warum? Es ist ein Deutscher, der hat nichts zu sagen in den USA. Und was bitte ist Steinenbrunn? Es würde keiner ernst nehmen, er hat keine Macht, keine Autorität. Aber Jesus sagt dir, ey, ich habe alle Macht über Himmel und Erde. Und mit dieser Macht sendet er uns raus. Er hat uns die Autorität gegeben, Veränderungen zu bewirken in dieser Welt, diesen Auftrag durchzuführen. Selbst wenn Leute uns manchmal sagen würden, hey, hört auf damit. Hör auf, über Jesus zu reden. Hör auf, Menschen zum Glauben zu gewinnen. Ey, hört auf damit. Nein, wir haben die Berechtigung, das auszuführen von dem, der alle Macht über Himmel und Erde hat. Und dann kommt die letzte Aussage. Matthäus 28, 20. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Also Jesus sendet uns nicht nur durch seine Autorität oder Macht raus, sondern er mit seiner ganzen Macht geht mit uns. Hey, menschlich gesehen haben wir keine Macht. Ja, wir sind eine Minderzahl, wir werden es nicht schaffen. Schon alleine die Tatsache, wir werden es nicht alleine schaffen, diesen Auftrag durchzuführen, weil Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 14, 6, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und Johannes 6, 44, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen, es sei denn der Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn zu mir. Also eine verzwickte Situation, du kommst nur zum Vater durch Jesus und du kommst nur zu Jesus durch den Vater irgendwie. Was es einfach heißt ist, ey, Gott muss das wirken in die Menschen. Ich kann da rausgehen und ich kann Menschen von einer Philosophie, von einer Religion, ich kann ihnen davon überzeugen, dass es gut ist, in den Gottesdienst zu kommen am Sonntagmorgen. Und ich kann das vielleicht mit guten Argumenten. Aber ich kann einen Menschen nicht in eine lebendige Beziehung mit Gott hineinversetzen irgendwie, was ihn dann schlussendlich retten wird. Das kann ich nicht. Das muss Gott selbst in diesen Menschen bewirken. Schon alleine aus diesem Grund werden wir es niemals alleine schaffen. Das Schöne ist aber, wir müssen es gar nicht alleine schaffen. Weil Jesus hier selbst versprochen hat, hey, ich bin mit euch, ich werde mit euch gehen. Menschlich gesehen ist dieser Auftrag unmöglich. Aber weil Jesus mit uns ist, ist dieser Auftrag möglich geworden. Hier steht, seid gewiss. Wisst es. Hey, wenn ihr dahin kommt zu dem Punkt, wo ihr überfordert seid, wo ihr nicht mehr könnt, wisst es, ich bin bei euch. Und hier steht, ich bin bei euch alle Tage. Hey, es gibt keinen Urlaub auf Mallorca für Gott. Er macht keinen Urlaub, sondern er ist bei uns jeden Tag bis zum Ende der Welt. Hey, egal wann, egal wo, egal welche Situation, egal wie überfordert wir sind, hey, Gott ist mit uns. Er wird uns die Kraft und Fülle geben, die wir brauchen, um diesen Auftrag tatsächlich durchzuführen. Hey, diese beiden Aussagen, die sind Stützen für den Missionsbefehl. Es ist wie wenn jemand sein Bein gebrochen hat und er versucht dann irgendwie zu laufen. Okay, ich war früher im Rettungsdienst, habe viele Beinbrüche erlebt. Es ist nicht schön, wenn die versuchen da aufzustehen. Das geht gar nicht. Okay? Wie wenn ein Bein gebrochen ist und du kommst nicht nach vorne und dann kommt die eine Krücke. Hey, mir ist alle Macht gegeben im Himmel auf Erde. Hast du eine Krücke? Und die zweite kommt noch dazu. Seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und plötzlich mit diesen zwei Krücken, mit der Realität von diesen beiden Aussagen, merken wir, hey, es geht langsam nach vorne. Ich kann es zwar nicht alleine schaffen, nach vorne zu kommen, aber wegen der Realität von diesen Aussagen, weil Gott selbst mit uns ist in Jesus, werden wir es schaffen. Wir können nach vorne kommen. Wir haben also einen Auftrag. Geht in alle Welt, macht sie zu Jünger, tauft sie und lehrt sie. Wir haben auch die Möglichkeit bekommen, diesen Auftrag tatsächlich durchzuführen. Die Frage ist nur, werden wir das auch tun? Und das ist eine Frage, die mich sehr herausfordert und mich jedes Mal zum Schwitzen bringt. Werden wir das tatsächlich oft beziehungsweise tun? Wir sind so oft fokussiert auf andere Dinge. Andere Dinge sind immer Priorität in unserem Leben. Urlaub in Deutschland ist ganz, ganz hoch geschrieben. Hey, ist es wirklich die Priorität, die wir in unserem Leben setzen wollen? Ich meine, Familie und Wohnung und Beruf, die sind alles wichtige Dinge, wo Gott uns darüber Verantwortung gegeben hat. Aber jeder muss sich selbst prüfen, sind diese Dinge nicht manchmal zu hoch in unserem Prioritätenleiter? Ich meine, wisst ihr, wir können sogar so fokussiert auf Gemeinde sein, dass wir vergessen, wofür Gemeinde eigentlich da ist. Was ich meine ist, viele Christen haben so diese Einstellung, ey, das ist meine Gemeinde. Das ist meine Gemeinde. Und der Lobpreis soll für mich sein. Hey, die Lieder, die sollen meine Lieblingslieder sein. Und die Predigt, die soll bitte für mich sein. Die soll meine Lebensweise bestätigen irgendwie. Und die Kleingruppen, hey, das ist meine Anliegen. Weißt du, dass meine Anliegen besprochen werden und ich Seelsorge irgendwie bekomme. Es geht irgendwie immer nur um uns. Wisst ihr, es ist okay manches Mal, dass es um uns geht. Aber wenn es dauerhafte Fokus ist, ich, hey, dann verlieren wir den Grund, warum Gott uns eigentlich Gemeinde gegeben hat. Gemeinde ist für Christen da, ganz richtig. Aber Gemeinde ist auch ein Rettungsboot für verlorene Menschen. Und wisst ihr was? Ein Rettungsboot kann unangenehm werden. Es kann richtig unangenehm werden. Wenn hier auf einmal richtig viele Leute reinkommen und die Stühle besetzen und es werden noch voller und noch wärmer im Raum, weil noch mehr Menschen drin sind und auf einmal andere Ideen und Gedanken reinkommen und Leute wollen Dinge anders machen und so, hey, dann wird es für uns manches Mal unangenehm. Aber wisst ihr was? Diese Menschen werden dann eines Tages im Himmel sein mit Jesus. Gemeinde ist ein Rettungsboot. Wird der Himmel schon voll? Oder kann ich noch ein paar andere einladen? Ich habe noch nie gehört, dass jemand diese Frage so gestellt hat und ich hoffe, ich werde es auch nie erleben. Ja, wisst ihr, wenn ich meine Herzenshaltung anschaue und die Herzenshaltung von vielleicht vielen von uns hier heute Morgen, hey, dann könnten wir schon zum Schluss kommen, ey, wir Christen denken, der Himmel ist rappevoll. Dass es keine einzige Ecke mehr gibt, wo wir irgendjemand noch irgendwie da reintreten könnten. Ey, der Himmel ist voll, lass uns vergessen, lass uns keine mehr einladen. Und wenn ich mich prüfe, ey, das ist manchmal schon meine Herzenshaltung. Das ist genau meine Herzenshaltung, viel zu oft in meinem Leben. Und ich glaube nicht, dass es so sein sollte. Wisst ihr, Hudson Taylor, der war einmal auf einem Boot in China unterwegs und hat seinen Freund Peter dabei. Okay, Peter ist Chinese, hat nur in England studiert, deswegen heißt er Peter und nicht irgendwas anders. Und der ist dort auf dem Boot und er schaut sich um. Auf einmal ist Peter weg. Er steht nicht mehr dort. Und er sieht plötzlich, hey, 5 Meter hinterm Boot versucht dieser Kerl irgendwie zu schwimmen, er schafft es nicht, er geht unter. Und er schreit so diese Leute an, die das Boot rudern und sagt ihnen, hey, dreht um, da ist ein Mann am Ertrinken. Aber irgendwie tun sie nichts. Ja, ist nicht so ganz gut hier umzudrehen, wir müssen voran, die Zeit. Und Hudson Taylor nach 5 Minuten oder so schafft es sie zu bestechen, dass sie endlich mal umdrehen, diesen Mann mit Fischernetzen rausholen. Es war aber zu spät. Peter war tot. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so eine Geschichte höre, da steigt bei mir richtig Wut auf. Ich denke mir, ey, wie kann man ein Menschenleben so verachten, dass man so faul ist, um diese 5 Meter zurückzurudern, um diesen Menschen da rauszufischen? Und Hudson Taylor war dann in England, hat gepredigt, hat diese Geschichte erzählt und hat eine Frage gestellt danach, die ich uns auch stellen möchte heute Morgen, die mich persönlich sehr herausgefordert hat. Er hat gefragt, was ist wichtiger, der Körper eines Menschen oder die Seele eines Menschen? Bei dem Körper, bei diesem Peter, hey, der war Christ, der ist jetzt im Himmel. Und bei dem Körper heute in Deutschland werden wir vielleicht 100 Jahre alt, aber dann ist der Körper auch hin. Und bei der Seele ist aber entscheidend, wo sie die Ewigkeit verbringen wird. Versöhnt mit Gott im Himmel oder nicht. Hey, was ist wichtiger, der Körper eines Menschen oder die Seele eines Menschen? Und wisst ihr was? All diesen Wut, den ich in mir hatte wegen dieser Geschichte, war plötzlich weg. Weil ich plötzlich gemerkt habe, hey, ich bin eigentlich schlimmer als diese Menschen. Hey, ich bin schlimmer als sie. Sie haben Peter sterben lassen, ja. Aber ich laufe dauerhaft jeden Tag an Menschen vorbei, die geistlich tot sind, die geistlich am Ertrinken sind. Und mich juckt ein Dreck. Ich laufe einfach vorbei. Hey, mich interessiert es nicht, dass die verloren gehen, weil gerade mein Urlaub mir wichtiger ist. Weil gerade mein Job mir wichtig ist, weil gerade dies und den ist, weil ich gerade Tennis spielen will oder Fußball spielen will. Deswegen interessiert es mich nicht, ob diese Menschen verloren gehen. R.C. Ryle, ein anglikanischer Bischof, sagte mal, die höchste Form von Selbstsüchtigkeit ist, wenn ein Mensch damit zufrieden ist, alleine in den Himmel zu kommen. Wisst ihr was? Ich bin nicht zufrieden damit. Ich bin nicht zufrieden damit, alleine dort anzukommen. Ich bin nicht zufrieden damit, dass diese Menschen verloren gehen. Und wisst ihr was? Es ist nicht leicht für mich. Ich bin ein schüchterner Mensch. Ich kann nicht gut auf Leute zugehen auf die Straße. Und gestern, ich habe einige Leute angesprochen, aber jedes Mal war es ein Kampf für mich zu sagen, hey, diese Menschen gehen verloren, wenn ich sie nicht anspreche. Vielleicht nehmen sie Jesus nicht hier auf den Moment an, aber ich habe eine Chance von ihnen, von dieser rettenden Botschaft von Jesus zu erzählen. Und diese Chance möchte ich nutzen. Jesus sagt, das höchste Gebot ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, Seele und Verstand. Und ich glaube, wenn wir Gott lieben, dann ist diesen Auftrag, den er uns gegeben hat, für uns auch ein Anliegen. Weil Gott diese Menschen liebt, weil er sie auch eines Tages im Himmel sehen möchte, weil er Beziehung mit ihnen möchte. Und das zweithöchste Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, da können wir uns alle selber prüfen, hey, lieben wir wirklich unseren Nächsten? Wenn wir unseren Nächsten wirklich lieben, hey, wie können wir diese rettende Botschaft von ihm fernhalten? Wie können wir ihm den Zugang zum Himmel versperren, indem wir alle andere Prioritäten in unserem Leben drüber stellen und ihm diese rettende Botschaft verweigern? Ich weiß nicht, ob das theologisch korrekt ist. Verzeiht mir, wenn es nicht so ist. Aber wenn ich im Himmel bin, möchte ich, dass Menschen von jeder Ecke des Himmels auf mich zugerannt kommen, mich drücken und mich sagen, hey Johnny, weil du dir die Mühe gemacht hast, weil du mich als Priorität in deinem Leben gesehen hast und dir die Mühe gemacht hast, mir von Jesus zu erzählen, deswegen bin ich heute hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, theologisch und so. Ich glaube, im Himmel werden wir viel mehr mit Jesus beschäftigt sein. Aber, hey, das ist auch mein Wunsch für euch. Dass ihr nicht eines Tages da leer dasteht, sondern dass Leute überall auf euch herkommen und sagen, hey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich eine Priorität in deinem Leben war. Ich habe dich vielleicht am Anfang mit Hass begegnet, aber du hast mir mit Liebe begegnet. Hey, ich habe dich abgelehnt. Du hast mich trotzdem nicht weggestoßen. Hey, du hast Jesus mir nahegebracht und wegen dir bin ich heute hier. Ja, ich weiß, es ist alles wegen Jesus. Aber Jesus benutzt uns, um diese Menschen zu erreichen. Ist die Frage, werden wir diesen Auftrag tatsächlich nachgehen? Das Lobpreisteam darf da schon nach vorne kommen. Und ich möchte einfach zwei Personengruppen heute Morgen ansprechen. Die erste Gruppe sind die Menschen, die vielleicht heute Morgen da sind und diesen Jesus noch nicht persönlich kennen. Ich will einfach das zusprechen, dass Jesus dich unbeschreiblich liebt. Dass du so eine hohe Priorität in seinem Leben hast, dass er bereit war, deine Stelle einzunehmen, deine Strafe einzunehmen. Er ist für dich am Kreuz gestorben, damit du diese Vergebung haben kannst. Und das, was er von dir verlangt, ist, dass du zu ihm kommst und an ihn glaubst. Lass uns einfach alle die Augen schließen und ich möchte einfach diese Frage stellen. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst und du heute Morgen sagen möchtest, ja, ich will diese Entscheidung treffen, ich möchte heute Morgen anfangen, Jesus nachzufolgen, dann streck doch bitte die Hand, ich möchte auch für dich beten heute Morgen. Ich will einfach nochmal fragen, weil ich weiß, dass es manchmal schwer ist, sich selbst da zu überwinden und vielleicht ist da ein innerer Kampf da. Ich will einfach sagen, dass Jesus wirklich mit offenen Armen dasteht und es ihm so freut, wenn du zu ihm kommst und dass es die beste Entscheidung ist, die man treffen kann. Aber niemand kann diese Entscheidung für dich treffen, du musst diese Entscheidung treffen. Gibt es hier jemand, der sagen möchte, ja, ich möchte heute Morgen anfangen, Jesus nachzufolgen. Ich möchte diese Vergebung annehmen, die er für mich bereit hat. Dann streck doch kurz bitte deine Hand als Zeichen vor Gott, dass ich es auch sehen kann und dann werde ich für dich beten. Okay, ich möchte die zweite Personengruppe ansprechen. Das sind wir als Christen. Ich möchte einfach so zwei Dinge in den Raum stellen. Erstens, wenn du da bist und du sagst, ey, ich habe diesen Auftrag ganz neu auf dem Herzen bekommen von Gott. Ich möchte diesen Auftrag mit ganz neuer Leidenschaft nachgehen. Und die zweite Sache ist ganz einfach die, dass wir wissen, dass wir es nicht alleine können. Wir wissen, dass Gott und den Heiligen Geist gesandt hat als Pfingsten, als Kraftausrüstung, um uns zu befähigen, diesen Auftrag tatsächlich nachzugehen. Und wir wollen diese Kraft empfangen. Wir wollen, dass der Heilige Geist auf uns kommt und uns befähigt, da rauszugehen und Zeuge zu sein für Jesus. Und wenn du diese zwei Sachen willst, erstens, dass du ganz neu eine Motivation bekommst für diesen Missionsbefehl, dass du es ganz neu angehen willst. Und zweitens, wenn du diese Kraftausrüstung möchtest, wenn du diese Kraftausrüstung möchtest für diesen Zeugendienst, dann heb einfach auch kurz deine Hand, ich möchte dich auch heute Morgen segnen. Danke, Vater, für all diese Menschen, die ihre Hand gehoben haben. Danke, dass du ein Gott bist, der Menschen liebt, der uns so unbeschreiblich liebt, dass du bereit warst, dein eigenes Leben zu geben, damit wir diese Beziehung mit dir wieder haben können. Herr, du siehst diese Gemeinde in Landau, du siehst die Menschen hier, die eine neue Leidenschaft bekommen möchten für diesen Auftrag, die diesen Auftrag ganz neu nachgehen möchten und dass wir deine Hilfe brauchen, Vater. Ich bitte, dass du jeden Einzelnen von ihnen segnest, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und sie erfüllst. Herr, mit Kraft, dass es übersprudelt in ihrem Leben, dass Menschen es sehen können, dass du am Werk bist in ihrem Leben. Herr, dass sie da rausgehen können mit neuer Stärke, mit neuer Kraft, mit neuer Motivation und Menschen von dir erzählen. Und dass es nicht nur beim Erzählen bleibt, sondern wenn sie auf der Straße sind, dass dein Heiliger Geist so stark wirkt, dass Menschen ihr Leben Jesus geben, dass diese Gemeinde überflutet wird von Menschen, die dich noch nicht kennen. Herr, weil diese Gemeinde on fire ist für dich, weil diese Gemeinde ausgerüstet ist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Herr, ich segne jeden Einzelnen im Namen Jesu. Ich bete für die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Im Namen Jesu. Amen.